und wir heißen euch wieder herzlich willkommen zu dem Game of Thrones Podcast mit der besten Packing Rate. Das ist vor allem Laszlo für verantwortlich, weil der uns ja immer so schön die Schauplätze überspielt.
Ja, ich überspiele viele Gegner.
Und ich weiß zwar auch nicht, was die Auszeichnung und was das genau bedeutet, aber ich bin froh, dass wir es gewonnen haben. Ja, also Laszlo Lannister ist natürlich wieder am Start, genauso wie Mormont, wie fühlst du dich gerade mehr?
Ah, Martell.
Ja. Mormont the Mountain.
Und natürlich Thorsten of Tarth. Mormont the Mountain, stimmt, das ist ja auch noch. Der hatte eine gute Szene. Ja, und in diesem Sinne wollen wir über die achte Episode sprechen, die hieß No One, was natürlich mit Arya Stark vor allem zu tun hat. Und ich würde fast sagen, wir fangen auch da an und würde vielleicht bei Mormont beginnen, der ja bei der letzten Episode meinte, entweder ist die Folge großartig oder sie ist schlecht. Und jetzt, nachdem du gesehen hast, was jetzt mit Arya wirklich passiert ist, wie ist dein Urteil?
Also sie war unglaublich schlecht. Also wir hatten ja so viel spekuliert, was Aryas Verhalten anging, was ihr Auftreten anging, was ihre Kleidung anging, was ihre unbewaffnete Präsenz anging. Wir hätten uns das alles sparen können, es war nämlich genauso, wie wir es gesehen haben. Ja. War irgendwie ärgerlich, die Folge fängt ja auch damit an, dass man dann Arya schwer verwundet bei Lady Crane sieht, die Frau, die sie eben vorher verschont hat. Und da war es eigentlich klar, es war von Arya nichts geplant. Sie wollte tatsächlich ganz plump durch Braavos herumstolzieren und sich einen Kapitän anheuern, der sie nach Westeros zurückbringt. Und das ist ins Auge gegangen, was so überhaupt nicht damit mit Aryas Verhalten an sich konform ist, aber vor allem auch ihr ganzes Training irgendwie ins Lächerliche führt, weil so ein trainierter Assassine lässt sich dann so leicht fast umbringen. Also ich war enttäuscht.
Ich muss sagen, ich war auch irgendwie, also mir ging es genauso, dass ich darüber dachte, okay, es war jetzt wirklich alles so, wie wir dachten. Was sollte das jetzt eigentlich? Aber gut, immerhin kämpft sie im Dunkeln.
Ja. Immerhin das,
ja. Ja, das hat gestimmt. Ja.
Also das hat immerhin gestimmt, aber ansonsten war es halt auch für mich so ein bisschen enttäuschend, vor allen Dingen, weil es jetzt auch gerade so ist. Also Jacken war eigentlich begeistert. Irgendwie, der hat sich ja gefreut, dass sie nicht mehr No One sein will. Also er wollte sie ja zur No One küren schon, sag ich. Ja. Aber sie hat natürlich gesagt, ich bin Arya Stark, und der hat ja so sich gefreut irgendwie darüber. Das verstehe ich jetzt auch nicht.
Und vor allem, also genau das ist für mich auch. Also ich kann verstehen, dass man sagt, naja, man kann das nicht so cool machen, dass es plötzlich Jacken ist oder so, weil er nicht auf ihrer Seite ist. Aber nachdem wir das gesehen haben, nachdem er sie dann nach ihrem Sieg über The Wave nicht mehr behindert, sondern quasi eher noch sozusagen freispricht und ihr noch eine gute Reise wünscht, dann, also gerade das zeigt doch, dass er sehr wohl auf ihrer Seite war, und dann hätte man das auch wunderbar so auflösen können, wie wir uns das gedacht haben.
Ja.
Ich meine, na klar, am Ende hat Arya genau das, was sie wollte. Also ihr Plan in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen, hat auch geklappt. Aber trotzdem mussten sich da die Drehbuchschreiber schon ganz schön strecken, sage ich mal, dass das funktioniert hat. Das hätte man eleganter lösen können.
Ja.
Wobei ich auch sagen muss, also das ist vielleicht der Vorteil daran, dass sie das so in zwei Episoden geschnitten haben. Das hat jetzt diese Episode, die wir jetzt besprechen, glücklicherweise nicht mehr so viel schlechter gemacht. Weil die beginnt ja quasi schon, ne, damit, dass wir sehen, okay, das war ganz schön blöd, was wir letzte Folge gesehen haben. Aber wir gehen direkt in Medias Res. Sie hat nochmal eine Nacht, um sich von ihren eigentlich schon ziemlich tödlichen Bauchverletzungen zu heilen. Kein Problem.
Ja, die hat ja so ein, wie heißt denn das? Also das hat auch Grandmaster Parcell mal benutzt.
Milk of the Puppy.
Ja, genau.
Ja, aber das ist auch eher nur so ein Schmerzmittel, oder?
Das ist so Morphium-ähnlich.
Genau. Also das macht einen müde und lindert die Schmerzen. Ich meine, gut, na klar, hilft das auch ungemein zur Heilung, weil man einfach ganz ruhig dann schläft und sich regeneriert. Aber gut, sehen wir mal darüber hinweg, wie schlimm die Verletzungen jetzt tatsächlich waren. Ne? Also nicht jeder, der mit einem Messer gestochen wird, stirbt. Auch nicht, wenn er ein kleines Mädchen ist. Aber na gut, die Verfolgungsjagd beginnt, und die ist eigentlich doch, würde ich sagen, recht kurzweilig inszeniert.
Sie hat natürlich stark an den T-1000
gehört. Ja, nachfolgend auch an jeden anderen Bösewicht in solchen Filmen, der immer im Schritttempo geht, während unser Held panisch rennt, und sie bewegen sich doch gleich schnell.
Ja.
Es ging. Also es war jetzt nicht so klischeehaft, würde ich sagen. Es war schon wie eine Standardsituation inszeniert, würde ich sagen. Aber ich habe mir jetzt nicht wirklich so die Hand vor den Kopf geschlagen. Also,
aber hat er wirklich nicht. Ich habe es mit ihm zusammen gesehen.
Ja, aber man hat auch nicht mitgefühlt mit Arya, oder? Weil man wusste, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass sie in diesen Raum rennt. Weil ich mir gedacht habe, wo will sie jetzt hinrennen? Sie rennt auch so zielgerichtet irgendwo hin. Sie schaut sich nie um, sondern...
Mhm.
Also ich dachte mir, okay, sie geht da hin, holt sich Needle, bringt dann eine Wave um. So ist es ja auch tatsächlich passiert. Es hat aber sau viele Klischees, finde ich. Vor allen Dingen auch dieses Rumschauen von The Wave oder dass sie dann nur im Hintergrund unscharf zu sehen ist und dann in die Menge springt, aber genau einen Schritt zu weit hinten, damit die Heldin, unsere Protagonistin Arya Stark, das mitbekommen kann und noch weiterrennen kann.
Mhm.
Es sollte besser sein, als es gemacht wurde.
Das auf jeden Fall, ja.
Also ich hätte es auch also insgesamt jetzt besser gefunden, wenn wir einfach die 7. Folge gelöscht hätten und Arya wäre auf The Wave getroffen in der Höhle mit Needle. Und dann wäre das für mich halb so schlimm alles.
Tatsache. Ja, das wäre... Also ich meine, okay, sie wollten vielleicht diesen Kampf nicht inszenieren. Vielleicht waren sie der Meinung, dass das auch nicht gescheit ausgesehen hätte.
Dann hast du lieber eine Verfolgungsjagd
ja, davor. Ja, aber die Verfolgungsjagd, okay. Aber also dieser ganze Komplex, da hast du schon recht, der hätte wirklich einfach am Ende der 6. Folge dann weitergehen können mit die beiden Kämpfen gegeneinander. Arya gewinnt. Meinetwegen auch schwer verwundet durch den Kampf.
Das wäre okay, genau
das gleiche Ergebnis gewesen. Ja.
Nur halt nicht, dass sie sich so dämlich anstellt. Und also das ist ja, wie du gesagt hast, ja, das in der letzten Episode, das nervt halt noch mehr als das, was jetzt hier passiert ist.
Ja,
ja aber das hat überhaupt nicht zu dem Training gepasst. Und ich wurde auch so viel spekuliert, weil irgendwie Arya Linkshänderin ist und der macht vorher alles mit rechts und er behält sich auch ganz anders. Es war so schön schlüssig und dann ist es halt einfach nur, nee, es war doch Arya, die halt irgendwie ein bisschen cocky ist.
Ja.
Oder das, vielleicht wurde es auch extra so gespielt, damit man sich eben diese Gedanken machen kann. Also so weit kann man bei der Folge denken. Also für mich auch wirklich enttäuschend und liegt auch ein bisschen auch noch daran, dass es ja auch schon seit der 5. Staffel sich hinzieht und wir haben jetzt hier schon öfters
gesagt. Ja, das ist...
Wir haben jetzt schon öfters gesagt, so, ach, das zieht sich aber. Oder und jetzt und dann bei der einen Montagesequenz haben wir gesagt, jetzt geht's endlich mal voran. Und jetzt ist irgendwie so, wir sind irgendwie nicht weiter als vorher. Außer, dass Arya mehr, also ein bisschen besser kämpfen kann. Aber sie ist jetzt auch nicht der Ruthless Assassin.
Nee, also wirklich. Das könnte auch schon, sage ich mal, ein wichtiger Hinweis sein für uns, dass sie eben doch noch nicht so weit ist. Dass sie das gerade nur so mit Ach und Krach und mit viel Glück und wenig Planung überlebt hat. Aber dann macht es halt auch wieder keinen Sinn, dass Jack Nelgar zu ihr sagt, so, ja, jetzt bist du endgültig no one.
Ja.
Weil du dich gerade hier so mit Glück und Verstand und einer Menge Dusel da so durchgewurschtelt hast. Und ja, das macht es echt noch, also, wann ist sie am Anfang von Staffel 5 angekommen in Braavos? Ja. Ja, genau, am Ende von Staffel 4 ist sie nach Braavos gereist. Und es war sehr cool, so zu sehen, wie das House of Black and White funktioniert, fand ich. Das hat auch sehr gut funktioniert. Dann meinetwegen noch die sozusagen das Ende von Staffel 5, wie sie Sir Meryn Trant killt und nicht diesen Händler oder was auch immer er war am Hafen und wie sie dann stattdessen geblendet wird. Das war auch ein richtig guter Cliffhanger. Ja. Aber das waren... Lass es 3 oder 4 Episoden gewesen sein, jetzt in den 1,5 Staffeln, die wirklich was gebracht haben. Und dass sie geblendet ist, wurde 3 Folgen später wieder rückgängig gemacht. Mhm. Dass sie Sir Meryn Trant umgebracht hat, wurde ihr verziehen. Und okay, es ist einer von ihrer Liste. Und sie ist jetzt auch nicht zu der super tödlichen Killerin oder Verkleidungskünstlerin geworden. Also das Ganze war schon, ich meine, das war nicht irgendwie völlig sinnlos oder witzlos. Der Charakter hat sich schon auch entwickelt, aber das hätte man in der Hälfte der Zeit erklären können.
Also eine Staffel. Eine Staffel hätte mindestens...
Eine Staffel hätte gereicht, ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich musste man sie noch länger irgendwie da parken. Aber was ich mich eigentlich jetzt auch noch frage, ist, was ist eigentlich für eine Untergrund-Faceless-Man-Killer-Organisation, in der man irgendwie erstmal alle Erfahrungen mitnehmen kann und dann einfach sagen kann, ich hab's mir anders überlegt. Ich gehe jetzt. Danke fürs Training, aber
ist bei der Mafia doch auch bekannt, dass man immer 5-Jahres-Verträge unterzeichnet und wenn die auslaufen, kann man einfach gehen. Kein Problem.
Ja, also das. Ich hoffe, dass da wenigstens auch noch irgendwie was
kommt. Also das wird schon, denke ich, sie ist da schon sehr besonders, denke ich. Also ich denke nicht, dass das gar nicht gäbe ist.
Ja.
Ich meine, wir haben bis jetzt ja halt auch nur 1,5 Leute gesehen, außer ihr, die da Mitglied sind. Vielleicht ist die Organisation doch auch nicht so groß, wie wir denken.
Ja, das stimmt. Aber. Gut, war es jetzt das für Jacken oder werden wir den nochmal sehen?
Das ist die Frage. Also jetzt mit dem leichten Überdruss, den ich denke wir mit der ganzen Episode verbinden, wäre es vielleicht erstmal auch nicht so schlimm, wenn das hinter uns gelassen ist. Andererseits war er halt ein cooler Charakter und es wäre jetzt vielleicht auch quasi interessant, wenn man im Nachhinein sehen würde, okay, vieles, was wir jetzt kritisiert haben, wurde vielleicht schon im Hinblick auf noch Zukünftiges
das wird bestimmt erzählt. Einigermaßen zu
das
wünschen.
Würde das vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen wiederherstellen.
Den weil irgendwie den weiß ich jetzt auch hat. Noch weniger, was ich von den Faceless Men halten sollte, als vor Staffel 5.
Was ja eigentlich auch interessant ist. Ja. Also jetzt sich immer noch nicht genau zu wissen, okay, ist das jetzt, ist das eine religiöse Gemeinschaft oder kämpfen die für das Gute oder sind das einfach nur Söldner? Das ist interessant. Aber, aber das jetzt alles fallen zu lassen, wäre auch blöd. Sie müssen es aber, wenn sie, wenn die jetzt noch weiterhin, vor allem in Person von Jack Nagar, ein Faktor sein sollen, dann muss es besser werden. Aber ich denke, so oder so, es war halt auch dann im Nachhinein doch schon ziemlich offensichtlich, dass Arya Stark natürlich nicht endgültig No One werden würde.
Ja, also dass es irgendwann zu diesem Punkt kommt, war klar. Aber ich habe gedacht, sie muss irgendwie um ihr Leben fliehen oder so.
Ja. Aber egal, ob sie flieht oder freiwillig geht oder geschickt wird, jetzt ist sie auf dem Weg zurück nach Westeros.
Sie sagt ja auch, dass sie heim will.
Genau.
Aber sie sagt auch, dass sie Arya Stark vom Winterfell
ist. Genau, auf Winterfell and I'm going home. Das heißt wahrscheinlich nicht nur Westeros, sondern das heißt auch Winterfell.
Ja.
Und jetzt ist nur die Frage, ob sie da schon, ob sie da ankommt, wenn, wenn die Schlacht schon geschlagen ist, oder ob sie früher ankommt und das alleine machen muss.
Ja gut, in dem Tempo, wie die Serie momentan erzählt wird, glaube ich,
ist sie ankommen.
Ist sie noch vor der 9. Folge da, ja.
Sie wird schon da sein.
Sie kommt an und hat sich schon ins Schloss geschlichen.
Ja, genau. Oder hat sich da als General da etabliert.
Oh ja, hat Ramsay Bolton schon aufgeschlitzt und dann die Hunde verfüttert. Ja. Das wäre wiederum aber wenigstens mal überraschend. Nein, also sie ist auf dem Weg zurück nach Westeros und vermutlich auch nach Winterfell. Ich kann mir schon vorstellen, also bis jetzt steuert er wirklich alles auf diese unfassbare Stark-Reunion mitten in Winterfell, alles ist wieder gut, Geschichte zu. Und ich meine, das ist doch tatsächlich auch das, was Game of Thrones wirklich vielleicht nicht mehr ganz so konsequent durchzieht wie am Anfang, aber man glaubt es trotzdem noch nicht so richtig, dass das passieren wird. Also irgendwas wird da schon noch dazwischen kommen.
Ich frage mich auch, wann jetzt Arya, also ich glaube nicht, dass sie jetzt in der 9. Folge ankommt, vielleicht am Ende der 10.
Das kann ich mir vorstellen, dass das so eines der letzten Bilder oder eine der letzten Szenen ist. Aber wie gesagt, das ist alles in großen, da sind alles noch große Fragezeichen darum.
Mamon, willst du dazu noch irgendwas ergänzen?
Ich tue mich jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, überhaupt irgendwie zu spekulieren, weil ich doch so enttäuscht war von der Folge. Also ich muss da mein Fazit vielleicht vorwegziehen, weil in der letzten Folge oder in den letzten Folgen so viele Sachen vorbereitet wurden und so viele Theorien aufgegriffen wurden und so sehr mit unseren Vorstellungskräften gespielt wurde. Und diese Folge war irgendwie so ein großes Fick dich darauf. Also ich weiß nicht, ob das bewusst war von den Showmachern, um den Zuschauern zu zeigen, so, ihr wisst nicht, was wir vorhaben, bleiben ein Riesenmysterium, oder ob es dann doch unwissentlich passiert ist, aber irgendwie wurden die Geschichten einfach so antiklimatisch erzählt und ohne die Spannung wunderbar abzubauen, sondern einfach alles, was da war, wurde mehr oder weniger einfach zur Seite geschoben, die Geschichte wurde einfach weitererzählt. Was ich auch sehr enttäuschend fand, und deswegen frage ich mich, was kann man denn da, also mir hat es irgendwie die Lust genommen, noch weiter zu spekulieren, was passieren könnte. Also vor allem die Geschichte mit Arya, was wir da hineininterpretiert haben, ich glaube, das hat eine gute halbe Stunde unseres letzten Podcasts ausgemacht. Und am Ende war es so genau so, wie wir es gesehen haben.
Ja, und ich meine, 2/3 unserer Vorschläge waren auch besser als das, wie es dann aufgelöst wurde. Ja. Gut, 1/3 ich dachte jetzt eher 2/3 der halben Stunde und nicht. Ja. 2/3 von den hier anwesenden Personen haben gute Vorschläge gemacht. Aber da hast du schon recht, dieser Teil war wirklich ziemlich misslungen.
Und ich meine auch die anderen Teile, also der eine Teil wurde dann doch sehr, sehr eng am Buch erzählt, also sehr, sehr originalgetreu. Da kann man den Showmachern wenig Vorwürfe machen, aber auch die Hound-Geschichte wurde dann so banal aufgeklärt. Mit einem riesen Cockblocker, muss ich sagen. Also Lady Stoneheart, die Wunde ist jetzt tief. Also man sieht dann Beric Dondarrion und dann weiß man, okay, die ganze Spekulation, die es seit Ende der 3. Staffel gab, ob Catelyn Stark zurückkommt oder nicht, kann man jetzt beiseite schieben. Nee, es ist nicht so. Es ist doch alles genauso, wie wir sehen. Und für mich hat das auch ein bisschen so den Charme der Serie ausgemacht, dass man eben immer sich gefragt hat, ist da noch mehr? Und meistens war da auch mehr. Nur diesmal nicht. Mhm.
Ja, also...
Ich meine, wir haben auch, du hast am Ende der letzten Folge auch die Frage gestellt, du, was, also, dass wir spekulieren sollen, was in der nächsten Folge an Kracher passiert.
Ja.
Und ich hatte recht, nämlich, dass der Trial by Combat nicht stattfindet, das wurde geklärt. Aber trotzdem haben wir noch gedacht, ey, da muss noch irgendein anderer What the Fuck Moment oder irgendwas kommen. Irgendwas, und eigentlich war jetzt nichts. Also,
ja, nee, das da war also tatsächlich nichts.
Also das läuft darauf hinaus, dass sie wahrscheinlich in 9 und 10 nochmal so richtig auffahren müssen. Oder wenn sie wirklich weiter so plätschern, das wäre ein bisschen...
Ja, also ich meine, so wird die Staffel nicht zu Ende gehen. Nicht. Das ist, denke ich, völlig ausgeschlossen. Aber das da hat Mama schon recht, das ändert ja nichts dran, dass dieser Teil der Staffel, der ja immerhin gute 10% ausmacht, trotzdem enttäuschend war. Also egal, wie geil die nächste Folge wird, das sollte nicht... Ich meine, na klar kann man sagen, man braucht auch so eine Aufbaufolge, man braucht eine Folge, die das einleitet, aber davon hatten wir genug. Das war die 7. auch.
Also ich habe mich dann auch gefragt, ob sie so viele Handlungsstränge beenden wollen, um dann eben das große Finale aufzubauen. Also nehmen wir an, die Arya-Story, dann wäre jetzt nicht zu Ende gegangen, dann hätten wir uns beim Battle of the Bastards Gedanken gemacht, wie läuft es denn bei Arya weiter? Kommt da nochmal eine Szene mit Arya? Mhm. Jetzt wissen wir, es würde keinen Sinn machen, Arya nochmal zu zeigen oder den Hound nochmal zu zeigen oder die Belagerung von Riverrun. Jetzt kann man sich auf die Schlacht um Winterfell konzentrieren. Also vielleicht wurde die 8. Folge, die 7. und 8. Folge, die man ruhig als Doppelfolge sehen kann, weil Handlungen streng aufgenommen und wieder beendet wurden. Deswegen kann man die vielleicht so sehen, dass eben vieles beendet wurde, um eben das große Finale dann einzuläuten.
Das würde schon eine Menge Sinn machen. Das würde aber eigentlich umso mehr bedeuten, dass die 8. Folge viel bombastischer hätte enden müssen.
Ja.
Denn eben so eine Storyline wie Arya, die jetzt wirklich tatsächlich, ich würde noch nicht ausschließen, dass wir die nochmal sehen, aber das ist schon absolut möglich, dass das jetzt das Ende der Staffel war für sie. Genauso wie für, beim Hound kann ich es mir halt aber einfach nicht vorstellen, weil warum sollte man das aufmachen?
Das ist halt echt die Frage. Also eine meiner Beobachtungen dieser Staffel war, dass sie auch sehr viele Storylines aus den Büchern wieder mit reingenommen haben. Aber warum sie jetzt den Hound da noch mit reingebracht haben, weil es hätte niemandem wehgetan, wenn wir die Brotherhood oder Banners und den Hound nicht mehr gesehen hätten, weil sie, na gut, es wird angedeutet, dass sie Richtung Norden reisen und gegen die Bedrohung zu kämpfen. Ob sie dann vielleicht später nochmal wichtig werden, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das ja auch 8-9 Leute sind. Was haben die denn da ausgemacht?
Jetzt sind es auf jeden Fall ein paar weniger.
Ja.
Nachdem der Hound, und ich denke, da können wir uns auch schon quasi offiziell unserem nächsten Schauplatz zuwenden, nachdem der Hound da einmal durchgegangen ist, haben sie ein paar Männer verloren. Es wurde dann auch quasi so aufgeklärt, warum die Brotherhood Without Banners, das hatten wir auch schon angedeutet, dass sie eigentlich uns jetzt in Anführungsstrichen als die Guten gezeigt wurden, warum die plötzlich solch... missgünstige Triebe verfolgen. Und wurde aufgeklärt, dass das eben Abtrünnige waren oder besonders.
So kann man es halt auch.
So kann man es auch immer lösen, ne? Also gut, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Der Hound macht sowieso kurz einen Prozess mit ihnen. Trifft dann eben, wie du schon gesagt hast, auf Beric Dondarrion und Toros von Myr.
Ja.
Genau, und geht so eine
Vendetta.
Für den Hound ist es schon fast eine Allianz. Also der ist ja immer recht unwillig und mürrisch.
Was Mama meinte, nämlich dass, obwohl es jetzt natürlich die sind, die tot sind, aber dass die Brotherhood Without Banner schon mit den Hound ein bisschen ausgecheckt haben und die wollen ja offensichtlich, dass er sich ihnen anschließt. Also das hat der Mama schon gesagt, dass sie ihn zumindest gemustert haben und geguckt haben, ja, da könnte was sein für uns. Und ja, der Hound ist ein bisschen widerwillig, weil er ja eigentlich ein Einzelgänger ist, aber ich würde dem Eindruck mich anschließen, dass er wahrscheinlich sich dann doch denen anschließt. Was auch bei Riverrun oder jetzt bei den Riverlands irgendwie ganz krass eben war, diese Rekurrierung auf alte Folgen, also eben das mit dem Chicken, hat er nochmal gesagt, dann natürlich die alte Begegnung, everyone has to die except for him und so, und da gab es in der Folge richtig viele, das gibt es auch nochmal bei Jamie und Brienne und
Podrick und
das war Ron. Bis auf die Arya-Story, wo glaube ich keine Gags waren, weil da waren die anderen Teile alle immer irgendwie noch voll so kleinen Gags, die Sprüche sind ganz nett gewesen und so, aber trotzdem hat sich das für mich auch nicht ganz so super. Also es ist wirklich echt, ich schließe mich deinem Fazit an, also so ein Downer-Erfolg irgendwie für mich.
Ja, das würde ich auch zum ersten Mal würde ich zustimmen. Bis jetzt habe ich doch immer noch die Fahne hochgehalten, so gut es ging, aber diesmal war es schon ein bisschen enttäuschend. Aber der Hound und die Brotherhood Without Banners, egal ob es jetzt 8 oder vielleicht doch ein paar mehr Leute sind, machen sich auf. Vielleicht sind sie ja auch wie die Männer von Bear Island und jeder kämpft wie 10.
Ja.
Dann werden es immerhin 80. Ach ja, wie 100? Hat sie gesagt, wie 100? Nee, wie 100. 10 hat sie gesagt, oder?
Nee, sie hat 10 gesagt.
Ich genau. Sag die Brotherhood Without Banners. Da legen wir noch einen drauf.
Ich meine, noch stärker.
Beric Dondarrion ist 100 Mal. Also
der kämpft 100 Mal. Der verliert dann aber auch immer. Ja. Sonst.
Ja. Eigentlich ist das hier wie ein Cheat-Level bei GTA oder so, weil Taurus of Mir kann ja jeden wiederbeleben.
Ja, Tatsache, das ist so der 100-Leben-Cheat.
Ja, genau.
Deswegen sollte man ihn vielleicht als Ersten töten.
Das ist wahr, klar. Immer zuerst den Kleriker angreifen. Das
Age of Empires, genau.
Ja, genau.
Aber sonst war jetzt da auch nicht viel zu holen, oder? Außer, dass der Hound back ist und wir ihn mal töten gesehen haben wieder. Das war auch schön.
Also ich meine, er ist wieder da. Das ist, und er ist noch genau der gleiche. Das war auch schon okay, das sagen wir. Also wir haben jetzt so 3 Szenen quasi gesehen mit ihm. Das ist schon okay. Da würde ich auch nicht sagen, die haben das viel zu lange erzählt, wie wir
es
gemacht haben. Das war kurz, knackig.
Ich würde sogar sagen, die haben das sehr kurz erzählt. Ja. Und also den Handlungsbogen verstehe ich da auch nicht. Also
genau, bis jetzt haben sie halt erstmal noch gar nichts erzählt. Also wenn das jetzt das Ende der Geschichte war, dann... Aber ich meine, komm schon, da sind wir uns alle einig. Wir sehen die wieder. Wenn nicht mehr diese Staffel, dann vielleicht in der nächsten. Mhm. Und dann ist es schon auch okay, quasi jetzt uns nochmal zu erinnern so, oder uns zu zeigen, okay, der lebt noch. Für alle, die schon sich ganz sicher waren, dass er tot ist.
Ja.
Dann wäre es okay. Aber da muss natürlich jetzt auch noch wieder was kommen.
Ja, irgendwann. Es muss halt was Wichtiges für die Staffel noch kommen. Und was wir jetzt noch haben werden, ist... Battle of the Bastards und dann haben wir in King's Landing noch einen Konflikt, der überzukochen droht. Aber ich sehe in keiner dieser Storylines den Hound und die Brotherhood Without Banners.
Nee, aber wir wissen, also sie haben irgendwie angedeutet oder gesagt, wir gehen nach Norden.
Ja.
Ja, und, aber sie haben auch zum Beispiel nicht genau gesagt, gegen wen sie da kämpfen wollen.
Also wir haben natürlich, gerade weil der auch so ein roter Priester ist und so...
Na klar, die White Walker.
Natürlich daran gedacht, aber das kann auch ein Hoax oder ein
Fake sein. Genau, das können auch die Wildlinge sein.
Oder die Wildlinge.
Das ist gerade ja auch, die mag niemand. Und dann, genau, und wenn es die Boldens oder die Wildlinge wären zum Beispiel, dann würden die nochmal auftauchen.
Ja.
Nämlich vielleicht irgendwie verfeindet mit Jon Snow oder unserer gesamten Stark-Clique. Das könnte zum Beispiel noch was werden, dass die vielleicht in den Kampf eingreifen um Winterfell. Was ja inzwischen, also jeder, der mehr als 5 Mann hat und nicht gerade in King's Landing ist, wurde in dieser Staffel schon so angedeutet, dass die jederzeit da eintreffen könnten in Winterfell. Und das ist, also ich meine, das könnte natürlich auch schon eine epische Folge 9 werden.
Ja.
Und vielleicht trifft sich ja dann in Winterfell auch nochmal der Hound und Arya. Bei aller Kritik ist das ein Pärchen, das ich mir sofort wieder angucken würde. Ja,
definitiv.
Und vielleicht das Einzige, bei dem sich Thorsten keinen Sex wünscht. Ja, oder vielleicht auch noch.
Sie ist mittlerweile 18, oder?
Sie ist mittlerweile alt genug, auf jeden Fall.
Freis in der Serie ist es nicht, oder? Also da soll sie ja jünger sein.
Ja, gut, aber in der Serie gibt es auch kein so richtiges...
Limit, was das Alter angeht.
Richtig, ja.
Stimmt natürlich. Also wir wissen ja auch schon, dass die nächste Folge auch Battle of the Bastards heißt, was... ganz stark auf Jon Snow und Ramsay Snow anspielt, außer wir sehen Dawn nochmal und
oh,
da
ja,
sind die Bastarde gemeint.
Hätte jetzt bei dir gedacht, du bringst Gendry nochmal.
Achso, ja, Gendry, der kommt auch nach Winterfell auf einmal.
Ja. Gendry gegen Tom.
Gendry gegen Tom, das ist tatsächlich auch ein Battle of the Bastards.
Ja, stimmt, da war relativ viel
Bastard. Und wer könnte Dawn angreifen? Den wir noch haben.
Ein Bastard, Gendry,
ja, das könnte auch sein.
Oder Daryon Harris, das ist auch ein Bastard.
Ja, Daryon Harris greift Dawn an,
ja.
Gendry greift Tommen an und das ist dann tatsächlich, das ist schon wieder ein War of the Bastards.
Aber Jon Snow und Ramsay machen nichts.
Genau, die machen nichts.
Das wäre auf jeden Fall so ein Cockblock, wenn jetzt dann nicht mal die Schlacht um Winterfell stattfindet.
Ja.
Aber da deutet ja schon relativ viel darauf hin. Aber das Problem ist, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht darüber reden.
Das kommt nächste in der Folge das vor. Das kriegen wir alles zu sehen. Reden wir lieber über, wie Mama uns so schön gesagt hat, einen Konflikt, der überzukochen droht, nämlich King's Landing.
Ja.
Da haben wir Cersei gesehen, die wie immer seit mindestens anderthalb Staffeln mehr oder weniger alles falsch macht, so was funktionieren kann. Unter anderem wird sie vom High Sparrow gebeten, so wie er das nun mal gerne tut, bitte zu einer Unterredung zu ihm zu kommen. Daraufhin, als sie die Bitte doch recht höflich ablehnt, das muss man ihr lassen, aber das nicht zugelassen wird, schickt sie den Mountain los, um dem Ersten den Kopf abzureißen. So weit, so gut, hat ja alles gut funktioniert. Die Herren verschwinden dann wieder ganz schnell. Und quasi 10 Minuten später wird der Try by Combat verboten. Das hat natürlich wieder super gut geklappt.
Das ist Ast rein.
Ja, Ast im Ärmel, viel zu früh ausgepackt.
Ja.
Und damit irgendwie eine jahrtausendealte Tradition oder Gesetz oder Regel direkt abgeschafft. Man muss allerdings auch sagen, dass diese Regel schon irgendwie ganz schön
bescheuert
war. Also.
Aber cool.
Ich muss sagen, ich würde jetzt davon keinen Gebrauch machen, aber ich finde es grandios. Ja.
Also die Idee ist super. Ja. Die ist natürlich schon auch ein bisschen cheesy. Also ich glaube, jemand, der einfach nur eine Welt oder eine Geschichte erschaffen wollte, der würde auf sowas nicht kommen, sondern jemand, der eine Geschichte erzählen will, kommt auf sowas. Aber das ist ja hier der Fall. Und die Trials by Combat, die waren doch sehr interessant
dieses Mal. Ja, definitiv.
Also das erste Mal, als wir es gesehen haben, war es interessant, davon zu erfahren, zu lernen, dass es das gibt.
Ja.
Dann das zweite Mal war es doch sehr überraschend, fand ich.
Ja.
Also als Tyrion den Trial by Combat gefordert hat.
Ja,
und das hat mich doch sehr, sehr kalt erwischt, weil er halt wirklich, zum einen war das erste Mal auch schon ein paar Staffeln her.
Ja.
Und obwohl er das schon mal gemacht hat, hätte man wahrscheinlich drauf kommen müssen, aber ich dachte, das würde ganz anders verlaufen. Und er ist halt auch wirklich nicht derjenige, dem man es zutraut.
Ja.
Und dann jetzt zum dritten Mal wurde er so angeteasert.
Ja.
Und dann gibt es ihn jetzt doch nicht.
Ja, also das war auch so. Irgendwie haben wir schon spekuliert, dass Cersei sich da zu sicher ist und dass eben die Geschichte so nicht ausgehen kann, dass sie dann mit dem Trial by Combat so die Gerichtsverhandlung für sich gewinnen kann. Aber ich muss sagen, wie sie es dann im Endeffekt gelöst haben, dass eben das Ass im Ärmel zu schnell gelöst hat, zu schnell gespielt hat, dass es dann direkt verboten wird, das ging mir dann doch ein bisschen zu glatt. Mhm. Also erzähltechnisch hat mir da was gefehlt. Also so ein richtiger Konflikt war ja nicht da. Vielleicht hätten sie da noch einen Konflikt anbauen müssen, warum auch immer, keine Ahnung, aber sowas. Wir müssen ihr noch die Möglichkeit geben, den Mountain einsetzen zu können. Wie schreiben wir das am besten? Sie kommen sinnloserweise nach King's Landing, also zum Red Keep, und dort wird der Mountain einen von denen umbringen. Hat mir nicht gefallen, ja.
Also ich sehe das Ganze noch nicht so kritisch. Da kann schon noch viel passieren, aber ich werde es nicht verzeihen, wenn der Mountain nicht bald mal richtig kämpft.
Ja.
Also das ist für mich der größte Cockblock. Nicht unbedingt, dass der coole Trial by Combat vielleicht nicht stattfindet oder höchstwahrscheinlich, aber das ist so gar kein
Kampf. Nee, ich meine, wir hatten ja auch niemanden, der gegen den Mountain überhaupt antreten soll.
Ja, und genau.
Da auch mal spekuliert, wer könnte es denn sein, der überhaupt ein ebenbürtiger Gegner wäre. Und wir haben ja auch keinen gefunden. Und wahrscheinlich hat der High Sparrow auch keinen gefunden.
Ja, wen sollte er auch finden?
Hat er jetzt gesagt, so, dann sagen wir es vielleicht doch ab.
Aber es ist umso schlimmer, die ganze Zeit auch jetzt wieder bestätigt zu werden, dass der Mountain der mächtigste Kämpfer ist, den es gibt. Und ihn dann aber nie kämpfen zu sehen.
Ja, das also ist, er muss auf jeden Fall noch kämpfen.
Ja, aber bald. Es muss bald passieren und es muss blutig und hart sein.
Wobei die Sache ist, sie redet ja mit
Qyburn.
Mit Qyburn. Und der sagt ja irgendwie sowas Mehrdeutiges, irgendwie die Gerüchte, von denen wir gehört haben,
genau, sind wahr oder so. Genau, er sollte irgendwas, was sie gehört hat, sollte er nachforschen, und es scheint sich als wahr oder zutreffend herausgestellt zu haben. Habt ihr eine Vermutung?
Ja.
Ja. Also, haben wir alle die gleiche Vermutung? Beginnt sie mit W und endet mit Altfire?
Also, ja. Ich hatte am Anfang tatsächlich Pädophilie oder so gedacht. So,
du meinst, dass sie irgendwas gehört? Ja, das habe ich auch gedacht zuerst, dass sie irgendwas über den High Sparrow rausgefunden hat.
Genau.
Das kann natürlich auch sein.
Nee, aber ich glaube, es ist Wildfire. Also, das andere würde auch so keinen Sinn machen. Sie würde sagen, hey, er ist ein Pädophiler, und er würde sagen, nein, das bin ich nicht. Das wäre dann wieder eine neue Sache.
Naja, gut, man hätte, also so, ne, wenn das so aufgebaut wird, dann wird sie schon irgendwelche Beweise haben oder so.
Ja.
Das will ich auch noch nicht ausschließen, aber ich glaube eher, dass es... Dass
ich glaube auch, dass es Wildfire ist. Würde auch zu der Vision von Bran passen.
Auch nur deswegen habe ich das auch gedacht.
Ja.
Na, aus dem zweiten Grund. den mit Jamie Lannister zu tun hat, weil der doch sagt, als er Cersei mit Catelyn Stark vergleicht, they would burn cities to ashes irgendwie für ihre Kinder.
Ja.
Und das kann natürlich passieren, dass Cersei...
Das kann sehr gut passieren, ja. Sie wird auch keine Sekunde zögern, oder zumindest nur eine halbe. Ich denke, da sind wir uns einig.
Ja.
Sogar Tyrion hat ja nicht gezögert. Oder okay, der hat lange gezögert, aber er hat es schließlich doch eingesetzt.
Ja, genau, aber also ich glaube nicht, dass... Also, ich denke mal, sie wird dann irgendwie wahrscheinlich die High Sept oder so abbrennen oder irgendwie sowas. Das oder vielleicht wirklich total irre werden und die ganze Stadt
richtiger Nero-Style.
Richtiger Mad King-Style auch.
Ja, der ist schon Nero.
Ja.
Also da, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde aber auch eigentlich, das mit denen über den High Sparrow was rauszufinden, das finde ich auch gar nicht so unclever, muss ich sagen. Weil ich auch, also habe ich nicht irgendwie daran gedacht. Ich musste sofort an das eben denken, das Wildfire, aber...
Ja, ich muss sagen, also mir kam die Idee eigentlich irgendwie sofort, weil er ist ein Geistlicher, ein sehr hoher Geistlicher. Er ist nur von Männern umgeben, die leicht bekleidet sind. Ich glaube, unter dieser Tunika haben sie nicht so viel an.
Nee.
Und dann dachte ich sofort, ich habe da so ein Gerücht, dieses Gerücht, von dem ich gehört habe, es stimmt. Weil nee, da ist noch mehr. Da dachte ich, ah, der hat so einen Kinderhändlerring oder so.
Ja, also ich meine, ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt so drauf festlegen, dass es zwangsläufig das ist. Aber das könnte schon irgendwie sowas sein. Irgendetwas Anrüchiges oder Verbotenes oder Belastendes. Ich meine, als so wie er sich inszeniert, wäre ja schon quasi alles, bei dem man ihm entdeckt, was nicht beten ist oder predigen, würde ja schon komplett sein das Bild, das er von sich vermittelt, zerstören.
Ja. Ja, aber dann würde er natürlich auch wieder sagen, ja, ich musste mich auch vor den Göttern quasi rechtfertigen, aber du und natürlich auch noch Cersei und... Also sie hat ja auch, dadurch, dass sie die ganze Zeit auf den Trial by Combat aus war, hat sie auch überhaupt nicht irgendwie anscheinend die Zuversicht, dass sie da positiv, also dass sie vielleicht in einer normalen Gerichtsverhandlung gewinnen könnte oder irgendwie die Beweise niederstrecken kann.
Na klar, sie hat sich bis jetzt nicht irgendwie versucht zurückzuhalten, weil sie ja wusste, ihr wird sowieso auf keinen Fall was passieren.
Ja, aber ich glaube, die Wildfire-Theorie macht doch mehr Sinn, weil die uns schon im Verlauf der gesamten Serie immer so angeteased wird. Also zum einen hat ja Tyrion irgendwie die ganzen Fässer unter der Stadt gefunden. Da wusste man nicht, ob das jetzt ein kleines Kämmerchen war oder wie groß dieser Raum war. Anscheinend ist das
doch... Aber man sieht doch, dass es so gigantisch groß ist, oder? Ja. Ist das nicht so das letzte Bild von einer der Folgen, dass er mit diesem auch sehr wahnsinnig rüberkommenden Feuermeister redet, der irgendwie sagt, mein Orden stellt das schon... Ist schon sehr, sehr lange dabei, ununterbrochen das Zeug herzustellen. Und dann sieht man so eine Kamerafahrt durch so einen gigantischen Gang von den Fässern.
Gut, dann hatte ich das
nicht. Kann mir noch erinnern, dass Tyrion sehr...
Genau, also ich glaube, das ist, man sieht so leicht und man sieht vor allem in seinem Gesicht, dass es gigantisch viel ist.
Und dann wurde uns das ja in der Vision von Dannymar angeteasert. Da läuft sie durch den Thronraum von King's Landing und man hat irgendwie so das Gefühl, als würde Schnee drauf liegen. Aber
als sie in diesem House of the Undying ist.
Genau. Genau, dann hat sie ja die Vision von dem Thronraum. Man sieht, dass die Decke fehlt und man denkt, dass der Boden mit Schnee bedeckt ist. Aber anscheinend war das doch kein Schnee, sondern so Asche. Und im Buch gibt es ja die Szene auch, dass sie dann in die House of Undying geht. Und da, die Szene ist viel größer aufgebaut. Also zum einen sieht sie dann ihren Bruder, Rhaegar, mit seiner Frau. Und die Frau sagt, unser Sohn, also sie haben beide den Sohn in der Hand und die Frau sagt, unser Sohn braucht ein Lied. Und dann meint Rhaegar, ja, er hat schon ein Lied und zwar das Lied von Eis und Feuer. Da kommt auch der Name der Buchserie.
Ach so.
Und dann sieht sie noch eine andere Szene mit einem König, der in einem Festsaal, in einem Hochzeitssaal sitzt und man erkennt erst den Kopf nicht. Und dann sieht man, dass der Kopf ein Wolfskopf ist und er hat einen Schenkel, einen Frauenschenkel in der Hand. Und es war dann auch so ein Teaser für die Red Wedding, die dann später auch so eingetroffen ist. Dementsprechend mit den Visionen in der Serie konnte man so an sich wenig anfangen. Aber wahrscheinlich war das dann doch so eine Vision, was in King's Landing wohl passieren würde.
Aber wo du es gerade erwähnt hast, wir haben seit Urzeiten mal wieder den Thron gesehen.
Das stimmt.
Ah,
das
in der Tat, ja.
Also auf jeden Fall zum ersten Mal in dieser Staffel. Und wenn das stimmt, dass man ihn in der fünften nicht gesehen hat, dann...
Dann haben wir ihn bis jetzt in der Staffel auch maximal... davor ein- oder zweimal gesehen, aber wahrscheinlich auch eher gar nicht.
Ja.
Er ist wieder da, aber jetzt, nachdem wir uns das alles so dahin geredet haben, würde ich tatsächlich auch ein bisschen bezweifeln, ob er noch sehr lange da ist.
Die Frage ist, was ich mir auch gefragt habe, ob es nur der High Sparrow ist, der Tom das eingetrichtert hat, oder ob auch Marjorie da irgendwie ihre Finger mit im Spiel hat.
Ja, das ist ja alles noch nicht so ganz sicher.
Ja, das werden wir sehen.
Aber deswegen denke ich schon auch, dass es nicht so unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich eher um sowas geht, was herausgefunden zu haben über den High Sparrow. Denn, na klar, könnte er einfach sagen, naja, okay, dafür muss ich mich dann auch rechtfertigen, aber das ändert ja nichts daran, dass ihr euch auch alle rechtfertigen müsst. Aber man müsste ja quasi nur den König davon überzeugen, dass er unglaubwürdig ist. Und dann würde er höchstwahrscheinlich sehr schnell seine ganze oder zumindest einen Großteil seiner Macht und seines Einflusses verlieren.
Ja.
Aber ja, das mit dem, also das stimmt schon, in der Brandon-Vision, da war das ziemlich eindeutig. Und der Mad King, also da wurde es ja auch schon oft erzählt, ne, diese Idee von der Stadt, die komplett niederbrennt mit all ihren Einwohnern, die gibt es da schon quasi immer. Und dann haben wir sie scheinbar auch noch in der Daenerys-Vision, zumindest den Thronsaal danach gesehen. Und man muss im Nachhinein tatsächlich auch sagen, also so geheim, ich meine, Tyrion hat das ja eingesetzt.
Ja.
Sehr offensichtlich für jeden zu sehen. Ich meine, dass es tatsächlich so unendlich viel davon gibt, das mag sicherlich niemand sich vorstellen. Und Tyrion wird sicherlich auch quasi danach nicht jedem das erzählt haben, schon gar nicht seiner Schwester. Aber dass es tatsächlich dann doch für jemanden wie Qyburn relativ schnell zu finden ist und auch, dass Cersei, auch wenn sie in letzter Zeit nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, trotzdem noch diese Verbindung hinkriegt, in ein, zwei Jahren zu ziehen. Moment, wo hat der eigentlich das ganze Wildfire her gehabt, dass er so plötzlich aus dem Hut gezaubert hat, um die Stadt zu retten?
Mhm.
Findet man das nicht nochmal, um sich irgendwie unentbehrlich zu machen? Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und Cersei mit diesem Wahnsinn und Qyburn mit der Skrupellosigkeit und der, ich möchte es mal Experimentierfreude nennen, dass genau die beiden jetzt plötzlich in den Besitz solcher gigantischer Mengen Wildfire kommen, das könnte tatsächlich
das ist auf jeden Fall eigentlich nicht so eine gute Idee. Das ist
nicht so eine gute Idee, aber vielleicht auch eine besonders gute. Weil sobald das tatsächlich passiert, werden wir uns mit Sicherheit nicht darüber beschweren müssen, dass in der Folge nichts passiert ist. Ich glaube, die Sorgen sind dann ganz schnell erstmal weg.
Ja.
Tatsächlich muss man aber auch hier sagen, in King's Landing, das war jetzt auch wieder nicht die ganz große Offenbarung, außer eben, dass der Trial by Combat verboten ist ab jetzt. Das ist natürlich für die Welt, in der wir uns befinden, sicherlich eine große Sache und für eine Menge potenzielle Storylines, die wir uns schon vorgestellt haben, auch. Aber das ist ja dann tatsächlich, das verändert nichts in dieser Folge oder der nächsten.
Ja.
Das ist eher nicht so aufregend. Und na klar, das jetzt quasi die letzte Szene, die wir ja schon ausführlich analysiert haben, die könnte sehr einflussreich werden, aber die war es jetzt noch nicht so sehr.
Nee.
Ich überlege gerade, haben wir irgendwas übersehen in King's Landing, irgendwas mit Marjorie? Nee. Der High Sparrow ist diesmal gar nicht aufgetaucht auch.
Ja, Marjorie auch nicht, oder?
Marjorie auch nicht. Lady Olenna hat man noch gesehen im Thronsaal ganz kurz.
Echt?
Glaube ich, als Tommen diese Ankündigung gemacht hat. Ich Echt? Meine, da stand sie noch irgendwo im Hintergrund.
Also ich habe jetzt auch gedacht, dass sie weg wäre, aber...
Aber also ich ging jetzt auch davon aus, eher so, okay, das ist quasi der nächste Tag und sie ist noch nicht abgereist. Gut, wir haben gesehen aber, dass der Mountain ihr offensichtlich noch gehorcht.
Ja.
Aber auch das ist ja erstmal, da mussten wir ja sowieso schon von ausgehen.
Ja, klar. Nö, aber ansonsten ist da, glaube ich, nicht mehr so viel passiert. Wir sind gespannt, wie sich das auflöst. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht in der nächsten Folge wieder so eine Folge machen... Wie jetzt Hardhome? Nee, war Hardhome so eine?
Ja, Hardhome war die... Nee, die andere.
Watchers of the Wall, die ja nur an der Wall gespielt hat. Weiß nicht, ob sie das mit dem Battle of the Bastards auch mal eine Riesenschlacht zeigen. Oder ob auch vielleicht in der nächsten Folge noch ein paar andere Sachen passieren. Mal gucken. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall ein Strang, der noch diese Staffel gelöst werden muss.
Ja, also es kommt drauf an, glaube ich. Wenn da am Ende dieses Strangs wirklich steht, dass komplett King's Landing mit der Hälfte seiner Bewohner und der Hälfte der Charaktere ausgelöscht wird von Wildfire, entweder absichtlich oder durch einen Unfall. Ich denke, das wäre schon so ein Ereignis, das könnte man ruhig auch, das kann man auch anderthalb Staffeln lang erzählen.
Ja.
So, das ist schon okay, wenn das Ende ist. Dann beschwere ich mich nicht, wenn diese Staffel jetzt quasi das noch offen bleibt.
Ach so, meinst du das?
Aber wenn das jetzt irgendwie ne, wieder so eine halbgare Sache ist, wie, okay, am Ende dieser Staffel das große King's Landing Finale ist, dass der High Sparrow entmachtet wird, Cersei wieder etwas einflussreicher ist und quasi alles wieder beim Status Quo ist, das wäre schon enttäuschend. Da bin ich noch nicht bereit, irgendwie jetzt im negativen Sinne den Stab zu brechen darüber, aber ich habe natürlich noch Erwartungen und Wünsche daran, wie das jetzt weitergeht.
Ja, natürlich.
Ich würde sagen, wir verlassen King's Landing, aber bleiben bei unserer Lieblingsfamilie, die genau zufällig meinen Namen trägt. und begeben uns zu welchem der beiden Brüder? Zum Gutaussehenderen?
Nee, nicht Tyrion.
Nicht Tyrion, okay. Dann zum weniger gut aussehenden, weil einhändigen Jaime.
Ja.
Nach Riverrun zur Belagerung, die dann doch ein relativ schnelles Ende findet.
Ja.
Was an sich fand ich sehr, sehr gut inszeniert war. Also das war
Ich fand das per se eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin natürlich traurig, dass der Blackfish nicht mehr da ist.
Ich auch. Und auch nicht, dass wir, also sie fallen wieder ein bisschen so in das alte Schema der ersten zwei Staffeln zurück, sehr viel gerade an so Action-Szenen auszusparen.
Mhm.
Was ich, also ich kann das auch heute noch verstehen, weil lieber zeigt man mir das nicht, als man zeigt es mir und sieht kacke aus. Aber dann so mittendrin, als das Budget und der Hype größer wurde, da hat man sich doch nicht nehmen lassen, mal so eine Massenszene zu inszenieren oder die Drachen mal richtig Action machen zu lassen. Das wurde jetzt eben schon, ne? Der Kampf zwischen Arya und The Wave wurde uns nicht gezeigt. In dem Mountain sehen wir jetzt nicht kämpfen. Wir sehen nicht, wie der Blackfish stirbt. Und wir sehen auch bei dieser ganzen Belagerung keine Schlacht. Klar, manches davon muss einfach so sein, weil man will das nicht, dass da eine Schlacht stattfindet. Also kann man sie auch nicht zeigen, aber den Blackfish hätte man doch wenigstens noch ein paar letzte Kämpfe durchführen lassen können. Haben sie sich dagegen entschieden, das soll aber nichts an der Qualität oder nichts zu Großes dieser Episode für mich ändern. Es beginnt eigentlich damit, dass Brienne und Podrick ankommen in Riverrun. Und dann gibt es erstmal eben das Wiedersehen zwischen Brienne und Jaime. Irgendwo habe ich Lannis Tarth gelesen.
Ah.
Fand das cheesy wie unterhaltsam. Und auch Podrick und Bronn, die ja eigentlich immer, wenn sie dabei sind, so ziemlich jede Szene sowieso schon an sich reißen. Und dann die beiden auch noch zusammen, das war durchaus recht unterhaltsam.
Ja.
Ja, ich bin aber immer wieder der Kritiker.
Ja, natürlich.
Ich fand, die Macher wollten uns sehr aufs Auge drücken, dass die beiden sich mal gut verstanden haben.
Mm.
Und ich glaube, also an sich, Bronn war der, Cupbearer von Tyrion. Und Bronn war, Podrick.
Podrick war der Cupbearer.
Und Bronn war sein, wie sagt der mal, Hired Knife?
Ja.
Hired Sword, genau. Und ich glaube nicht, dass die beiden sich je so gut verstanden haben oder dass Bronn sich überhaupt mit ihm groß unterhalten hat, deswegen hat es mich doch sehr verwundert, dass da so eine tiefe Freundschaft uns vermittelt werden sollte. Unterhaltsam war es schon, ja, aber gewundert hat es mich trotzdem. So, warum, also so eine Game of Thrones Folge geht 10 Folgen lang, so eine Game of Thrones Staffel geht 10 Folgen lang und jede Folge geht 60 Minuten und wir verbringen 5 Minuten, also es sind kostbare Minuten, wir verbringen 5 Minuten damit, die Freundschaft zwischen den beiden zu etablieren und dann geht es auch irgendwie Schlag auf Schlag. Sie treffen sich und dann zeigt der Bronn Podrick da so seine Kniffe da. Ja, es war schon irgendwie unterhaltsam, aber so zum Gesamtbild, was mir diese Dreierbeziehung zwischen Podrick, Bronn und Tyrion angeht, also konnte ich damit nicht assoziieren.
Mhm.
Naja, also ich fand, es war einer dieser kleineren Momente, die wir ja oft als mangelnd angeprangert haben. Deswegen war das schon okay, den mal wieder zu sehen. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so große Erinnerungen an viele Szenen zwischen Podrick und Bronn aus der Vergangenheit.
Ich kann mich aber nicht nur an die erinnern, wo sie
dann in Puff schicken.
Ja,
ja, aber dann gibt es noch eine so am Anfang der dritten Staffel, wo Tyrion da schwer gezeichnet in seinem kleinen Kämmerchen liegt und er schickt Podrick los, um Bronn zu holen, weil er um sein Leben fürchtet.
Mhm.
Und Podrick findet Bronn nach wohl in einem Bordell und Bronn meint, geh raus,
ja,
mach die Tür zu und dann lauf weiter. Das war, glaube ich, so die einzige Interaktion zwischen den beiden vorher.
Ja.
Naja, ich glaube, also in der Belagerung von Stannis, also als er King's Landing belagert hat und Tyrion mit dem Wildfire die Stadt gerettet hat, da kann ich mir vorstellen, weil da war es ja auch so, dass Podrick dann am Ende ihn auf dem Feld gerettet hat und Bronn da ja auch in die Schlacht involviert war. Da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein oder zwei Szenen gab. Aber wenn du so den Kopf schüttelst, dann bist du dir sicherer als ich. Sei es wie sei, also das habe ich jetzt nicht irgendwie als seltsam aufgefasst, dass die beiden sich gut verstehen.
Nee, aber ich muss jetzt, also fand ich auch nicht, aber also weil du sagtest, was wir bemängelt haben, dass es zu viele von den kleinen Szenen gab. Ich fand, also zu wenig. Ich fand eigentlich eher, dass es relativ viele von solchen Szenen gab, wo ein bisschen Komödie reinbringen sollte, aber eigentlich im Endeffekt nichts bei rausgekommen ist, also wie bei den Tyrion-Gags jetzt und so. Aber wie gesagt, ich fand die Szene halt auch wieder eigentlich ganz in Ordnung, ja.
Ja, ich denke aber, das wichtigere Wiedersehen ist zwischen Brienne und Jamie.
Ja,
natürlich. Natürlich. Brienne möchte den Blackfish und seine Truppen mitnehmen. Sie hat eigentlich auch einen ganz guten Plan, ne? Er soll die rauslassen. Dann kriegt Jamie seine Belagerung, sie kriegt die Unterstützung für Sansa und der Blackfish, naja, das ist halt das Problem, woran es dann letztendlich auch scheitert, weil der will das alles gar nicht, der will da bleiben in Riverrun und seine Stadt verteidigen, seine Burg. Ich fand das am Ende auch ein bisschen unlogisch, sage ich mal. Er sagt dann, wenn er Brienne hilft zu fliehen, nee, ich bleib hier. Und sie meint, naja, Sansa ist doch aber deine Familie. Und er meint, naja, du hast ihr schon besser gedient, als ich das jemals tun könnte. Also wäre ich Brienne, hätte ich in dem Moment, glaube ich, einfach gesagt so, naja, okay, wenn du willst, dass deine Burg weiterhin deiner Familie gehört, dann komm mit, hilf ihr und danach, ne, und nimm mir das Versprechen ab, Riverrun zurückzuerobern. So, das ist deine letzte Chance. Jetzt hier loszugehen und zu sterben, das wird nichts ändern.
Ja.
Aber trotzdem so, wurde ja davor auch schon etabliert, mehr oder weniger als alter Mann, der vielleicht auch einfach müde ist und...
Er ist kriegsmüde
und der ist gerade genau...
Ja, das eigentlich nicht. Also,
er ist an dem Ort,
war ja genau anders.
Ja, das ist wahr, aber er ist an dem Ort, an dem er sterben will und er sieht jetzt eine gute Möglichkeit...
Ja, zu sterben, ja.
Das kann man sich eigentlich nicht mehr entgehen lassen. Ja, aber trotzdem findet die Belagerung mehr oder weniger ohne Blutvergießen statt. Bei Jamie, naja, eine Kriegslist ist es ja eigentlich nicht, sondern er sagt Edmure einfach, okay, mein Freund, dir mit dem Tod zu drohen hat überhaupt nichts gebracht, weil es dem Blackfish egal ist und dir scheint es auch egal zu sein, aber du hast ja auch noch einen Sohn. Gut, das ist natürlich auch recht hilfreich, dass der plötzlich auftaucht, der Sohn, aber da soll man dann auch nicht
zugreifen. Den Edmure sein. Ja wahrscheinlich noch nie gesehen hat, oder?
Nee, aber hat...
Nee, das wird auch gesagt. So.
Ja.
Genau.
Er meinte auch, so, ja, du hast einen Sohn und Edmure sagt dann einen, den ich noch nie gesehen habe.
Ja.
Ja.
Was vielleicht heißen soll, ja, deswegen ist er mir egal und du kannst ihn nicht als Druckmittel benutzen, was aber natürlich nicht funktioniert. Jamie weiß ja sehr wohl darum, wie stark die Liebe zu den eigenen Kindern sein kann, auch wenn das vielleicht nicht so... das Musterbeispiel ist. Deswegen weiß er, dass es bei Edmure auch funktioniert, ihn so quasi zu überzeugen und ihm zu sagen, okay, ich hole ihn her, leg ihn in den Katapult und werf ihn über die Mauer oder du gibst mir deine Burg. Und das funktioniert ja eigentlich dann tatsächlich auch ziemlich gut. Also
ist jetzt die Frage, ob Jamie das wirklich gemacht hätte oder ob es eben eine List war.
Ich bezweifle es eigentlich sehr stark.
Was?
Dass er es gemacht hätte.
Ach so, ja.
Ich glaube schon, er hätte es gemacht, weil er ja auch Bran da aus dem Fenster geschubst hat und er mit dem aus dem Fenster schubsen wollte er Bran umbringen.
Das ist klar, aber der Charakter hat sich ja extrem entwickelt. Also das ist fast der charakterlich, moralisch, was seinen Kompass und sein Gut-Böse-System angeht, in meinen Augen mit die meiste Entwicklung gemacht hat. Was immer noch nicht heißt, dass er ein guter Mensch ist.
Nee, aber diese ganze Staffel wollte uns sagen... Vergesst nicht, wer Jamie ist. Das haben sie erstmal subtil gemacht, indem sie ihn mit Cersei haben interagieren lassen, wo man auch seine Kaltblütigkeit gesehen hat, wo man auch seine Zielstrebigkeit gesehen hat. Und ich finde, weil es dann doch nicht so gut rüberkam, haben sie dann noch dem Blackfish ein, zwei Sätze gegeben, die uns dann auch daran erinnern sollten. Das ist Jamie Lannister, der Königsmörder. Das ist der Bran aus dem Fenster geschubst hat. Das ist auch der sich auch an Versprechen nicht hält, die er während der Serie gegeben hat, nämlich an Catelyn Stark die Töchter
zu retten. Outbreaker.
Ja, und dementsprechend bin ich mir sicher, dass er das gemacht hätte.
Ich meine, wir werden es nie erfahren, das ist das Gute oder auch das Schlechte.
Vielleicht nicht. Ich habe mich ja gewundert, dass er extra nochmal in so ins Gespräch verwickelt und ihn nochmal davon überzeugen will, also ihn erinnert, also Jamie ihn erinnert, das, was er für ein Mensch ist, dass er das selber halt so macht und nochmal so ein paar Sachen erwähnt. Deswegen habe ich schon gedacht, das ist mehr so ein Bluff?
Ja, also ich denke, aber sonst hätte... Ich meine,
das ist beides möglich, durchaus.
Also ich meine, also es ist natürlich auch eine Serie, deswegen muss man solche Szenen so machen. Ich fand nämlich, das war auch sehr... Es hat ihm wieder, egal ob man glaubt, dass er es macht oder nicht, das ganze Gespräch zwischen Edmure und ihm war schon auch Hat schon auch wieder mehr Charakter verliehen, hat irgendwie Hintergründe der Charaktere offenbart und war schon auch, sage ich mal, wieder ein schauspielerischer Lichtblick. Aber ich meine, er hätte es auch einfach, also er hätte den so noch einfach reinbringen können,
ja,
und ihn quasi schon auf das Katapult legen. Ne, das hätte er gemacht, vielleicht, wenn er nicht geblufft hätte.
Ja.
Das hätte natürlich immer noch ein Bluff sein können und vielleicht wollte man nicht extra ein Katapult bauen für die eine Szene. Aber also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Bluff war quasi. Dass er ja auch weiß, wie eben zum Beispiel der Blackfish oder Admiral Tully von ihm denkt.
Ja.
Und wie, wer er mal war, was er mal gemacht hätte. Ja, ich meine, na klar, er hat jetzt quasi am Anfang der Staffel sein Kind verloren. Es ist die Frage, ob ihn das wieder, also es hat ihn mit Sicherheit wieder zielstrebiger und härter gemacht. Es ist die Frage, ob ihn das so zielstrebig hart und kalt gemacht hat, dass er jetzt locker in der Lage wäre, ein anderes Kind ohne große Not zu töten. Oder ob er jetzt quasi durch die Erfahrung noch weniger dazu in der Lage gewesen wäre als vorher.
Ja, es gibt ja am Anfang der Staffel, als er zu Cersei zurückkehrt, sagte er den einen Satz, alles, was sie uns genommen haben, werden wir ihn abnehmen und noch mehr.
Und stimmt, da hast du natürlich auch mehr recht.
Ja, also ich meine, Elaria Sand würde ganz bestimmt alle ihre Kinder abstechen.
Ja,
aber
definitiv. Also ich, deswegen bin ich immer noch davon überzeugt. Es gibt auch, also eine, in dem Buch ist auch die Stelle ein bisschen anders aufgebaut, aber doch sehr ähnlich. Und zwar hat er ja in der Folge vorher dem Admiral ein Bad versprochen. Und dann geht er auch zum Admiral hin, als er das Bad nimmt. Und meint irgendwie, ja, ich habe mit deinem Onkel gesprochen, sehr sturer Kerl, du bist ja nicht so, also ich nehme es mal an, dass du so nicht bist. Erzählt ihm dann quasi so dieselbe Geschichte, nur ein bisschen abgeändert, also die Liebe zu Cersei kommt dann nicht so sehr raus, kommt dann aber doch derselbe Spruch, du bist ja ein potenter Mann, hab gehört, du hast ein Kind, also mache ich dir folgenden Vorschlag, du gehst, ich lasse dich in dein Schloss gehen und dann zwingst du alle, also befehlst du, dass alle Streitkräfte ihre Waffen niederlegen. Ist gerade so am Aufstehen und sagt, wenn nicht, dein Sohn ist heute angekommen, eben gerade angekommen, wir haben Katapult aufgebaut, dann schicke ich dir deinen Sohn noch per Katapult. Und als er dann rausgeht, kommt ein Hafenspieler rein und spielt Admiral, während er noch badet, die Reigns of Castamere.
Mhm. Also das ist sogar sein eigenen Outro-Song.
Ja. Ungefähr so. Was, also so kommt mehr so die Kaltblütigkeit von Tywin Lannister raus, die dann Jaime doch auch in sich trägt.
Mhm. Ist also, dass er die in sich trägt, keine Frage. Und die List, der Plan, der Bluff, die Drohung geht auf.
Er funktioniert. Was ich noch an der Szene interessant fand, ich meine, gut, das ist jetzt schon die ganze Staffel über so, dass die jetzt nicht so viel Mühe sich mehr geben, das zu verheimlichen. Aber Jaime spricht es auch nochmal explizit aus, dass er Cersei liebt und deswegen kommt vielleicht noch eine Sexszene.
Das ist eigentlich tausendmal. Die Staffel wird gut, wenn es nochmal eine Sexszene gibt.
Muss einfach
die Staffel
noch
ist schlecht, wenn es keine Sexszene
gibt. Brienne und Jamie haben es auch nicht getan, also das ist doch irgendwie scheiße.
Ja, aber da hat Bron genauso wie du auf die Sexszene gewartet.
Ja, tatsächlich. Das war auch schon eine ganze Ecke Fanservice. So. Wie Patricia, glaubst du, da geht was?
Ja.
Aber nein.
Ja.
Na gut, aber man muss im Nachhinein sagen, also für alle außer dem Blackfish, ist das doch tatsächlich ganz gut ausgegangen.
Klar, ist keiner gestorben.
Keiner ist gestorben. Admiral Tully ist jetzt zumindest im Namen wieder der Herrscher Riverruns und noch eine Woche vorher hätte sich das man sicherlich nicht gedacht.
Ja, aber ich glaube, die werden ihn wieder gefangen nehmen und wieder nach Freystan.
Ja, ich kann mir Freystan.
Nee, zu den Twins. Das ist mir gar nicht eingefallen.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die nächste Folge so anfängt, dass man sieht, quasi wie die letzten 3-4 Tully-Soldaten aufgehängt werden. Und Jamie irgendwen da lässt, der das Schloss niederbrennt oder im Namen Lannisters weiterregiert. Aber tendenziell jetzt werden die Tullys da zumindest natürlich unter strikter Herrschaft des Königs, wie es sich ja auch irgendwo gehört, aber erstmal wieder weiter eingesetzt sein und da wird jetzt einigermaßen Frieden herrschen. Also es gab kein unnötiges Blutvergießen, was wir natürlich alle gerne gesehen hätten. Und Jamie kann jetzt wieder zurück. Und wird wahrscheinlich noch vor Ende der Staffel wieder in King's Landing eintreffen oder eben überraschend an einem anderen Ort. Er weiß jetzt natürlich auch von Brienne, was sie vielleicht taktisch nicht so clever gemacht hat, dass Sansa Winterfell angreifen will und dass das kurz bevorsteht.
Ja.
Was ihn vielleicht dazu verleiten könnte, da auch noch aufzutauchen, wie gesagt alle anderen, die zwei Beine und ein Messer haben. Also das könnte richtig fette Action geben. Oder aber er reitet einfach zurück. Und wird dann vielleicht in King's Landing nochmal eine wichtige Rolle haben.
Ja, das schien ja auch so, als ob er zu Cersei will.
Er wollte ja auch einfach wieder, also...
Er will endlich wieder zu Cersei.
Er will endlich wieder zu Cersei, ja.
Ist halt auch blöd, weil ihm die rechte Hand fehlt. Da ist er noch mehr auf sie angewiesen.
Der Druck ist größer, ja, auf jeden Fall. Nice, ja. Ach, Thomas, ich glaube, da kann man ganz schnell umschulen.
Hey, ich
glaube auch. Der Schwertkampf, das dauert vielleicht einige Jahre. Man braucht einen guten Trainer, um dann das mit der linken Hand genauso gut hinzukriegen. Andere Sachen sind notwendiger. Das richtig. Geht dann auch schneller.
Ja, dann will ich aber auch schon weitergehen.
Ja.
Was haben wir denn noch?
Haben wir noch einen Standort?
Ja, nur Marine, kann das sein?
Wir haben noch Marine, korrekt, sehr gut.
Arya hatten wir schon.
Arya hatten wir schon, ja. Wir haben das letzte, wir haben den gut aussehenden Lannister, Tyrion, der wieder eine dieser Szenen hat, die ja tatsächlich doch nicht so ungewöhnlich sind. Eine dieser kleinen, lustigen Szenen vor dem großen...
Das ist aber auch trotzdem das, was ich an der Staffel bisher kritisiere. Wir hatten noch keine gute Tyrion-Szene. Also keine so alles überragende...
Ja. Das ist wirklich... Ich meine, man hat sehr oft bei Daenerys gesagt, so ich glaube in der dritten Staffel rum war das, okay, man merkt jetzt doch schon deutlich, dass quasi ein bisschen gestallt wird, dass die anderen Storylines weiterentwickelt werden sollen, wenn sie einfach noch wieder irgendwelche Bullshit-Aufgaben kriegt, damit es sie nicht... Das ist ja manchmal auch einfach nötig, das muss man der Serie natürlich auch zugestehen über 6 Jahre. Und bei Arya war es jetzt, also da war es, während der Staffel hatte ich nicht so das Gefühl, weil man immer das Gefühl hatte, okay, das wird doch ein krasses, großes Ende haben.
Klar.
Aber bei Tyrion hatte ich schon die ganze Zeit das Gefühl, okay, er ist in Meereen, er hat das Ohr von Daenerys und dann ist sie weg. Und dann jetzt, das Einzige, was er gemacht hat in der gesamten Staffel ist, innerhalb von so einer halben Folge mit den Masters, also die alle gefunden, ausfindig gemacht, die Verantwortlichen, mit denen Frieden arrangiert. Das war schon sehr wenig dafür, wie oft wir ihn gesehen haben.
Er hat auch die Rote Priesterin damit beauftragt, offensichtlich Propaganda.
Genau, ja, was aber jetzt, Stand jetzt, auch alles egal ist, weil der Frieden rum ist. Die Masters sind wieder da, die greifen an. Ich habe zuerst gedacht, es wär eine der beiden Greyjoy-Flotten.
Ja, klar. Schiffe.
Ja. Und vor allem, das wäre dann auch schon wieder so mit der Zeit so gar nicht hingekommen, dass die so 5 Minuten später da sind. Aber diesmal hat das gut funktioniert. Es sind nämlich die bösen Masters. Ich denke, wir zweifeln alle nicht dran, dass sich die... Okay, entweder die Flotte wird nächste Folge schon direkt mit den... Oder übernächste dann direkt mit den Drachen vernichtet. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Greyjoy-Geschwister auftauchen. Und denen quasi in den Rücken fallen und sich somit die Gunst von Daenerys, die jetzt wieder zurückgekehrt ist nach Meereen,
erkaufen. Ja.
Das ist schließlich auch eine große Entwicklung, die jetzt nicht so überraschend ist, aber sie ist angekommen. Offensichtlich, so gut Tyrion noch ist, aber er hätte Grey Worm nicht so viel Wein geben sollen und nicht so viel zu Witzen zwingen. Denn offensichtlich merken die es nicht, wie sich eine riesige Flotte übers Wasser der Stadt nähert und auch nicht, wie sich eine riesige Armee Dothraki mit einer Drachenreiterin an der Flotte, an der Spitze ihrer Stadt von der anderen Seite nähert. Ja. Also irgendein Scout sollte da entbannt werden. Ist leider schon passiert.
Ja.
Die Strafe kann man nur einmal machen.
Ich frage mich halt auch wirklich, warum die an Sully so unglaublich teuer waren, weil wir haben bisher noch nicht gesehen, was sie so außergewöhnlich macht. Okay, die fühlen keine Angst und auch keinen Schmerz, aber ansonsten sind die ja in der 5. Staffel gefallen wie die Fliegen. Mhm. Und jetzt, wie du schon sagst, sie erkennen die Flotte nicht, sie erkennen das große Heer vor der Tür nicht. Was machen die?
Also das war wirklich sehr unglücklich gelöst. Ja.
Durchaus. Ich meine, gut, vielleicht ist Daenerys auch vorgeflogen oder was.
Ja, das kann ich mir auch mal vorstellen, ja.
Ich meine, da muss man jetzt auch nicht...
Aber die Schiffe hätte man trotzdem
vielleicht
sehen können.
Ja, gut, aber ich meine, dann sagen wir auch wieder, ja, warum haben wir denn die letzte Folge schon gesehen, dass die Master angreifen, wenn wir nächste Folge dann sehen, wie die Master angreifen. Also das ist vielleicht unlogisch, aber der coole Überraschungseffekt ist dann doch da. Und jetzt ist die Stadt natürlich auch erstmal in Problemen, aber jetzt, wo alle wieder vereint sind, kann das ja eigentlich nicht lange halten. Also ich meine, wer glaubt dran, dass jetzt die ganzen Unsullied sterben und Daenerys wird verwundet und ein Drache geht auch noch drauf und die Master erobern die Stadt zurück. Ich denke, das wird...
Nee, also Aegon der Conqueror hat ja auch Westeros mit seinen 3 Drachen eingenommen. Also es gab sehr viele Heere, die weitaus größer waren als er. Es haben sich sehr viele Könige zusammengeschlossen. Ich glaube, es gab eine Schlacht, da war ein Heer von 10.000 Leuten und die hat er dann mit seinen Drachen besiegt. Also hat er sein Heer gar nicht kämpfen lassen. Die sind sehr mächtig. Also ich denke auch, wenn Daenerys nach Westeros konnten müssen die White Walker schon da unterwegs sein, ansonsten ist es eine sehr langweilig erzählte Geschichte.
Ja. Die Schiffe in ganz Westeros sind ja auch aus Holz, das brennt sehr gut.
Das also, brennt ausgezeichnet, ja.
Also ja. Da könnten schon die Drachen noch einiges wegfegen, aber ich finde auch das mit den Greyjoy-Geschwistern vielleicht gar nicht so...
Ja. Ich meine, bis jetzt sind die Drachen ja auch noch nicht ausgewachsen und sie hat bis jetzt auch noch nicht gezeigt, dass sie kontrollieren kann. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die quasi, oder dass wir vielleicht sehen, ne, so die schafft es am Ende gerade noch,
klar, zu kontrollieren. Ja.
Oder eben zur Hälfte oder
der Drache nur Drogon. Hat ja auch, als er sich vor den Sons of the Harpy hatte, Drogon ja auch jetzt nicht, also der war jetzt nicht völlig überlegen.
Nö, der hat schon ordentlich auch, also es gab auch Szenen, in denen man irgendwie gesehen hat, dass er verletzt wurde dadurch.
Er ist jedenfalls noch wahrscheinlich noch nicht so ausgewachsen wie genau. Die Drachen von Aegon. Mhm. Ansonsten war noch relevant, dass Varys offensichtlich Meereen verlässt, um in Westeros nach Verbündeten zu suchen.
Ja.
Wen könnte er da suchen? Also zu den Lannisters würde er wahrscheinlich nicht gehen.
Naja, er ist ja eigentlich immer sehr gut informiert, aber genauso wie wir weiß er auch, dass wahrscheinlich in den nächsten zwei Folgen sich so viel an politischem Gleichgewicht ändert. Das ist sowieso wieder, also quasi, wenn er jetzt die Boltons als Verbündete gewinnt, sind die wahrscheinlich abgestochen, bevor er mit denen irgendwie einen Handschlag vollführen kann. Und genauso vielleicht in King's Landing. Also jetzt sind alle Spekulationen offen. Vielleicht verbündet er sich mit den Starks.
Also ich habe eigentlich natürlich an Dorne gedacht irgendwie. Also was daran liegt, dass wir es halt so lange nicht mehr gesehen haben. Und weil die auch irgendwie einen Groll gegen die Krone haben, aber...
Das Problem ist, er muss ja halt eigentlich Leute finden, die nicht selber, also die bereit sind, sich mit Daenerys zu verbünden, aber die nicht selber Anspruch auf den Thron erheben. Und die noch dazu bereit werden, einen Targaryen, wenn auch den reinsten und liebsten und tollsten auf dem Thron wieder zu sehen. Da gibt es nicht mehr so viele.
Ja.
Andererseits hat er vor einer Staffel, vor anderthalb Staffeln gesagt, okay, wir müssen Westeros verlassen, um Verbündete zu finden. Jetzt hat er und es hat sehr gut geklappt. Jetzt hat er gesagt, ich fahre nach Westeros, um Verbündete zu finden. Der wird auch schon jemanden im Kopf haben.
Also, ja.
Ja.
Ja, der wird nicht so hausieren gehen wie Sansa und Jon Snow und Battle. Der wird schon jemanden im Kopf haben.
Der hat ja auch drei Drachen und nicht nur 62 Mann aus Bear Island.
Ja, aber guck mal, dann kriegt er die Schiffe, kriegen sie die Schiffe von den Greyjoys und dann haben sie vielleicht noch irgendein anderes Haus mit einer relativ starken Armee. Und drei Drachen und die ganzen Dothraki. Also, wer soll denn da noch
mithalten? Meister, warum heißen die Westerosi eigentlich Westerosi? Na, weil da von allen Häusern das Beste drin ist. Die Schiffe der Greyjoys, die Drachen der Targaryens.
Ja.
Und die Witze der Lannisters.
Ja, also, das wäre natürlich schon der Hammer.
Vielleicht fragt er ja seinen alten Freund Littlefinger.
Den hätte ich fast schon ausgeschlossen. Weil
wenn einer selber den Thron will, dann er.
Ja. Aber würde ich...
Ich will die beiden doch nur wieder mal
zusammen im Raum sehen. Ja, wäre das auch interessant, wenn der sich auf Littlefinger einlässt, das wäre natürlich auch wieder stark, aber das sehe ich noch nicht ganz kommen. Vor allem würde Tyrion ja auch, glaube ich, nicht so davon so begeistert sein. Und ich gehe mal davon aus, dass Tyrion schon weiß...
Ja, das erschien mir auch so.
Dass sie es nur halt so gemacht haben, damit der Zuschauer das halt nicht weiß.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass das Littlefinger ist, weil die beiden haben sich nie gemocht.
Nein, nie.
Sondern sie hatten so viel Angst voneinander, dass sie gesagt haben, es ist besser, wenn wir im Dunstkreis des anderen stehen, damit keiner gegen den anderen sich verschwören kann.
Ja, also Littlefinger ist ja quasi auch also genau der Gegenpart zu Varys. Varys, der einfach nur will, dass Frieden im Reich herrscht und dass die Leute nicht allzu hart leiden oder dass nicht die Apokalypse jeden Tag bevorsteht. Und Littlefinger, der einfach nur will, dass er über das Reich herrscht, egal wie es da drin aussieht.
Ja.
Die beiden passen halt, sind genau sozusagen die Gegenparts, die halt mit genau den gleichen Mitteln kämpfen.
Es ist auch so einer der Hinweise darauf, dass das Wildfire eingesetzt wird. Varys meinte, Littlefinger würde ganz Westeros in Asche... wie sagt er, verbrennen, wenn er König der Asche werden kann.
Genau, ja. Wobei, das ist natürlich auch schon so ein bisschen eine Figure of Speech und Littlefinger wird ja wahrscheinlich nichts mit dem Einsatz des Wildfires zu tun haben.
Nee, aber er hat ja dann eben für die Umstände gesorgt, in denen das Wildfire eingesetzt wird.
Ja, Tatsache.
Ja.
Okay, also wir stehen kurz vor der Belagerung von Winterfell. Die Belagerung Riverruns ist beendet. Die Belagerung Marines
beginnt,
ist in vollem Gange.
Ich würde sagen, die ist auch beendet. Also sie kam da an, also die Daenerys ist da gelandet, die haben sich vor ihr verbeugt und da hat man Aufbruchstimmung gesehen und man hat auch gesehen, wie Drogon da schon zur Flotte geflogen ist. Mhm. Und es sah auch nicht so aus, als würde Daenerys Angst haben um ihn, sondern sich denken, der sorgt jetzt dafür Ruhe.
Also das wird sicherlich nicht so eine große Geschichte werden, aber noch ist sie nicht beendet. So, vielleicht passiert noch irgendwas Unerwartetes.
Könnte mir vorstellen, und das wäre auch schön, wenn wir am Ende natürlich sehen, wie sie in den See stechen, um nach Westeros zu fahren. Aber, also ich glaube nicht, dass das jetzt nur ein Riesenschlacht wird die ganze Zeit.
Nee, um Gottes Willen, das wird schnell erzählt. Wie gesagt, wenn Drachen eingesetzt werden, dann muss sich niemand beschweren, dass es zu lange erzählt wird oder dass es gestallt wird. Das wird, denke ich, ganz kurz erledigt werden.
Aber haben wir Daenerys schon mal Angst haben gesehen? Ich glaube nicht, oder?
Nicht seit der ersten Staffel, denke ich.
Genau.
Doch, als die Drachen weg waren. Als die Drachen geklaut wurden, da war sie zwar auch sehr, ich will meine Drachen zurück, wo sind meine Drachen? Aber das war, glaube ich, schon mehr Panik. Also da hat sie, glaube ich, schon ein bisschen Sorge und Angst gehabt. Aber seitdem...
Doch, in der vierten Staffel. Also sie hat ja die... Nee, in der fünften. In der vierten hat sie die in Ketten gelegt und in der fünften hat... Daryl sie darauf aufmerksam gemacht, so eine Drachenkönigin ohne Drachen ist keine Drachenkönigin.
Stimmt, dann geht sie zu ihnen.
Ja, und sie hätten sie fast verbrannt. Das fand ich lustig, sie ist panisch dann aus dem Raum gerannt, aber ich meine, sie ist nicht anbrennt.
So. Aber Drachenfeuer ist nicht normales Feuer, also...
ja.
So richtig habe ich noch nicht verstanden, wie jetzt das funktioniert alles, aber wir werden es vielleicht nochmal sehen, ja.
Und vielleicht werden wir es nochmal sehen, aber ja, manchmal hat sie Angst.
Sie hat doch schon manchmal Angst, okay, jetzt wo ihr es gesagt habt. Aber in der Situation jetzt gerade nicht.
Nö, sie hat es zumindest nicht vermittelt. Sie war ernst, aber schon noch relativ ruhig.
Mhm. Sie sah mehr so aus wie so ein Handwerker, der die Ärmel hochgekrempelt hat und sich gedacht hat, ich hole mir den Pömpel und sorge dafür.
Wir schaffen das.
Ja. Er hat die Lehrlinge das machen lassen und jetzt kommt dann der Meister und dann mach ich es halt selbst.
Dann mache ich es. Ja. Alles muss man selber machen.
Ja. So ist es schon, so sah sie
aus. Gaswasser, scheiße, röhrig.
Also Daenerys ist zurück in Marine, wird aufräumen und mal sehen.
Ja, ich bin da auch ganz froh, dass jetzt diese ganze Storyline um Tyrion in Marine zu Ende ist, weil es tat mir auch irgendwie weh beim Hingucken, weil die zweite Staffel für mich, also mit Tyrions Storyline in King's Landing als Hand des Königs, so zu meinen Lieblingsstorylines zählt.
Tja, und bist du nicht alleine da, glaube ich.
Ja. Und ich meine, für mich war Meereen so eine super Fortsetzung. Also als am Ende der fünften Staffel die drei, also Dario, wie heißt der andere?
Jorah.
Und Tyrion sich quasi so die Aufgaben zuteilen und es dann halt, du herrschst über die Stadt, dachte ich mir so, geil. Jetzt sehen wir ihn wieder integrieren, sehen ihn hier die Geschicke leiten und ja, was war? Also die Szenen mit...
Ansätze waren es eigentlich.
Ja, er hat da halt wirklich keinen Supporting Cast und keine Gegenspieler.
Ja, keine Gegenspieler, das war... Und die Gegenspieler, die er, mit denen er spielen wollte, die haben ihn dann quasi eingelullt und haben dann ihre eigenen Pläne verfolgt, ohne dass er es sehen konnte. Da dachte ich mir, das passt doch auch nicht zu Tyrion.
Ja.
Und auch die Szenen mit Grey Worm und Missandei, die haben für mich... Das waren für mich die schwächsten Szenen der gesamten Serie, weil sie so nichtssagend waren. Und ich meine, ich dachte, also als dann was passiert ist, war ich dann froh, irgendwie, Gott sei Dank, das war nicht die Szene, sondern da kommt noch irgendwas anderes. Mhm. Dass sie dann unlogisch war mir eigentlich schon egal.
Ja, ja. Also Grey Worm und Missandei sind ja eh so Charaktere schon immer gewesen, die jetzt nicht so das große Profil einfach haben.
Nee, wobei ich muss sagen, diese... Also dafür, wie sie eingesetzt werden, dafür sind sie eigentlich super geeignet.
Nee, klar.
Also und diese Folge fand ich das jetzt auch, diesmal fand ich tatsächlich, hat es funktioniert. So, ja. Diesmal habe ich doch sehr schmunzeln müssen bei der ganzen Witze-Erzählen-Geschichte. Aber na klar, also wenn man, also es gab es einfach jetzt zu oft in der Staffel und zu sehr als Ersatz für irgendwelche wirklichen Geschehnisse, anstatt zu irgendwelchen wirklichen Geschehnissen dazu. So wie es diesmal war. Deswegen hat es funktioniert, weil diesmal was passiert ist. Und wir hatten noch Spaß mit Unterhaltung.
Das war ja, glaube ich, die längste Folge in der Staffel bisher.
Ja.
Und was kam mir nicht so vor. Ja. Also es ist irgendwie dafür relativ wenig passiert. So.
Aber ich denke, wir sind uns doch einig, wenn die Staffel so endet, dass Daenerys und Drachen und Dothraki und Yara und Theon und Tyrion und meinetwegen auch noch Grey Worm und Missandei zusammen nach Westeros aufbrechen, dann hat das schon einiges Leiden und Warten und vielleicht auch mal einen Charakter verschenken für eine halbe Staffel ausgemacht.
Vielleicht joint ja auch Theon dann die Anzari.
Ja, klar, dann könnte direkt rein in die Armee.
Sie empfangen ihn als einen Bruder.
Ja.
Oder Schwester.
Oder Schwester.
Ja.
Ja. Na gut, in diesem Sinne
würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Ja, freuen uns auf das Battle of the Bastards.
Ja, es wird hoffentlich eine grandiose Folge. Die Sache ist, wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir in derselben Besetzung nächste Woche da sind.
Das ist wahr.
Ich bin leider nicht da.
Du bist auf einer Reise nach Dorn.
Ja,
und
also
wir wissen, geht die ganz schnell mal länger oder unerwarteter.
Ich kann sogar ein Foto vom Palastgarten da machen, das ist richtig. Ich kann auch vom Palast von Naboo ein Foto machen. Wo du dich ja so freust, wahrscheinlich drüber. Nee, da wissen wir aber jetzt noch nicht, ob ihr dann zu zweit macht oder zu dritt, ob ihr noch jemanden findet oder ob wir vielleicht eine Doppelfolge machen nach Staffel 10, nach Folge 10. Das obliegt der Entscheidung und auch der Organisationsfähigkeiten von euch beiden.
Ja.
Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn ich da jetzt nicht dabei bin mal.
Wir sind gespannt, hören uns aber so oder so bald wieder.
Und ich dachte schon, ich wäre gefeuert worden.
Nein, ich bin nicht da. Also, macht's gut. Ciao.
Ciao. Ciao. Ich dachte, wir machen es besser vor laufenden Aufnahmen.